Herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast und wie ihr ja in der Vorankündigung schon gehört habt, sind wir in Darmstadt unterwegs. Dieses Mal wieder als, es ist zwar Anfang der Woche, aber man kann schon sagen, der Wochenhöhenpunkt. Wir sind auf dem Red Hat Summit Connect. Volki, wie geht's dir?
Ich bin ein bisschen müde, das muss ich sagen. Also es ist auch schon relativ spät. Es ist jetzt gerade, es geht gen 19 Uhr, den ganzen Tag geredet. Gefühlt. Tatsächlich dadurch auch keine Vorträge so richtig mitgenommen, aber nö, also ich fühle mich trotzdem wohl. Das ist eine angenehme Müdigkeit.
Ja. Man muss sagen, es war viel los. Ich würde auch sagen, etwas mehr als letztes Jahr. Aber wir haben uns gedacht, um auch ein bisschen Kontinuität reinzubringen, haben wir die gleichen Gäste von der Red Hat mit dabei.
Fast die gleichen.
Wie auch, oder? Ist das fast die gleichen?
Fast die gleichen.
Der Jonas. Jetzt hatten wir Marco.
Genau, der Marco.
Ich bin quasi fast der Marco, ja.
Genau. Ah, okay. Und diesmal haben wir halt den Jonas Jans, um diese Regelmäßigkeit oder Kontinuität reinzubringen, haben wir den Jonas Jans dabei. Hallo Jonas.
Hallo Volker. Guten Tag. Also wir haben es auch nicht ganz so stark verändert. Marco kam ja auch aus Hamburg, René ist auch Hamburg. Also wir fangen nur langsam an, die anderen Leute auszutauschen. Vielleicht das nächste Mal jemanden aus Hannover oder so. Das
also solange mindestens ein Gesicht immer konstant bleibt. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin immer sehr froh darum, wenn diese Badges dranhängen. Ich habe mich, vielleicht kennt ihr das auch, im Homeoffice ist das total komfortabel. Du musst dir nie wieder Namen merken, weil die stehen einfach immer am Bild mit dran. Ja. Und dann sieht man die Menschen, und das ist ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's dann immer so, ich sehe die dann und denk mir, ist sie das? Ist er das? Sind das die Personen? Weil so in Teams oder Google oder Zoom, da sind ja alle Menschen so auf der gleichen Bildhöhe. Ja. Da hast du ja die Körpergröße gar nicht so mit drin. Und dann sind da manche Leute sehr groß, sehr klein. Und dann, mir fällt das schwer. Ist das bei euch auch so?
Bin ich absolut bei dir. Vor allen Dingen, ich habe ja in der Corona-Zeit bei Red Hat angefangen. Das heißt, die ersten Leute, mit denen ich interagiert habe, viele halt wirklich nur virtuell kennengelernt. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal so ein Kunden-Event vor Ort hatte. Ja. Und auf einmal guckt man sich an und ich gucke auf einmal runter und sie guckt hoch und ich so, oh, okay, das ist ein Höhenunterschied.
Dachtest du dir auch, Mensch, ist nicht nur ein Daumen groß.
Genau.
Genauso sehr, aber auch andersrum. Also ich hatte auch genauso Kollegen gehabt, wo ich dann auf einmal, ich sehe sie live und dann muss ich auch nach oben gucken. Ich bin 1,92, ja, und trotzdem gucke ich dann nach oben und sage, oh, damit habe ich jetzt nicht geredet.
Ja, das stimmt. Menschen haben Beine und das ist jedes Mal faszinierend. Ja, dann würde ich mal sagen, wir waren auch auf dem Summit, da gab es ja auch die ein oder andere Episode, wo wir das so ein bisschen zusammengefasst haben. Jetzt ist ja bei hier für das deutsche Format durchaus ein bisschen was angepasst. Dementsprechend würde ich euch mal so reihum bitten, was macht denn eigentlich so ein Summit Connect gerade auch in Darmstadt aus? Was sind so die Anpassungen? Was habt ihr Neues mitgebracht?
Genau, als erstes würde ich gern, weil hier eine fremde Stimme aus dem Nichts kam, genau, der René Schramowski, der hat sich nämlich noch nicht vorgestellt, das ist nämlich der Neue neben dem Jonas. Und genau, René, willkommen.
Danke dir.
Und machst
danke.
Du und dann kannst du auch gleich auf...
Es tut mir leid, ich bin hier schon so in Geschwindigkeit.
Das ist halt auch einfach spät. Ne?
Es ist auch wirklich spät, ja, muss ich auch sagen. Ich meine, so gesehen, ich bin fairerweise sehr ähnlich. Also ich bin so Marco 2 jetzt so gesehen. Ich bin also auch aus Hamburg, auch bei der Red Hat unterwegs.
Du bist auch aus Hamburg.
Das
ist mir halt sympathisch. Also war das letzte Jahr schon sympathisch. Das ist halt tatsächlich einfach, das ist die Nähe. Also nicht, dass mir die anderen... Ja. Aber Hamburg ist schon was
Spezielles. Ist ein Trend, ja. Also Hamburg ist schon so...
Ja. Gebürtiger Hamburger?
Fast. Also ich komme aus dem Norden, tatsächlich zwischen Hamburg und Cuxhaven, südlich der Elbe, aber es ist sehr nah dran. Und dann durch ein Studium dann rübergewachsen, rüber dann nach Hamburg und dann da.
War eine bewusste Frage, also weil man sagt ja, innerhalb von Hamburg gibt es keine Hamburger. Also in Hamburg wohnen keine Hamburger.
Das stimmt. Aber ja, so gesehen nicht gebürtiger Hamburger, aber sehr in der Nähe aufgewachsen. Und ja, ansonsten genau, ich bin auch bei Red Hat unterwegs. Mein Fokus ist OpenShift, so vom Ding her, auch in der Sales-Bereich unterwegs, aber technischen Background und vor einige so ein bisschen Kommunikation, Sales, aber mit technischem Hintergrund.
Naja, sehr schön.
In seiner Freizeit ist er Flutter-Entwickler.
Ja, jetzt holst du die ganzen dunklen Sachen raus.
Ich hätte auch noch so eine App-Idee.
Ah, ja. Wanna build an app? Ja, also genau, ich verbinde so ein bisschen beides, komme eigentlich aus der typischen Entwicklung, also von der Idee oder von der Interessensgebiet her, mache weiterhin auch so ein bisschen App-Dev-Entwicklung, gerade Flutter oder Mobile-Entwicklung, mache da ein bisschen den Spagat mit Red Hat, mit der ganzen Infrastruktur, deswegen auch OpenShift, weil das verheiratet sich natürlich schon ganz gut, ja. Anwendungs-Applikationsentwicklung und natürlich dann auch die Infrastruktur dahinter. Also schon ganz cool. Ganz spannend.
Wie passt das eigentlich zusammen? Also ich meine, ich sehe sehr viele, also ich sehe wenig App-Entwicklung auf so Container-Native-Umgebungen. Ja. Ist das ein Ding? Tun das Menschen?
Ja, tatsächlich. Und also es ist noch keine Referenzstory, aber tatsächlich haben wir auch einen Kunden, wo wir genau gerade das besprechen. Also ja, es ist schon ein Thema.
Also ich glaube, was interessant ist, und das war ja auch, als René zu uns gekommen ist, aus einer App-Entwicklung bist du halt sehr stark in dem, was sind die neuesten Frameworks, wie funktioniert Flutter, wie funktioniert Angular, was auch immer. Und was am Ende mit deinem Artefakt passiert, ist gar nicht mal so, dass es dich nicht interessiert, sondern es ist einfach so weit weg irgendwie von dir. Und ich glaube, als App-Entwickler mal so seinen kleinen C da reinzumachen, so was ist denn Containertechnologie, was ermöglicht mir Containertechnologie vor allen Dingen auch in der lokalen Entwicklung, wenn es darum geht, diese Dev-Spaces hochzufahren und sowas. Also da kann ich mich auch noch damals dran erinnern, ne? Die richtige Node.js-Version auf seinem Laptop installiert zu haben, um jetzt dieses Projekt in dieser Version irgendwie kompilieren zu können, war ein Akt. Und da hat GitHub ja auch schon gut vorgelegt und wir ja auch mit dem Dev-Spaces-Bereich. Da kommt diese Brücke so langsam, dass das einfach die Idee ist, ja, ich möchte immer noch auf meinem lokalen Entwickler lokalen Laptop im Flugzeug entwickeln können, aber ich möchte auch in der Lage sein, mal eben schnell eine Entwicklungsumgebung von einem anderen Projekt hochfahren zu können, ohne dass ich halt gleich irgendwie meinen ganzen Computer auf links drehen muss. Und da finde ich es super interessant, wenn gerade wir auch in den OpenShift-Bereich Leute mit einem App-Dev-Hintergrund halt irgendwie reinbekommen, weil die diese Sicht einfach auf die Infrastruktur mitbringen.
Ich habe gerade so drüber nachgedacht, in der Zeit, wo für mich App-Entwicklung irgendwie mal relevant gewesen war, da war noch viel, ja, weiß ich nicht, Android, ADB über USB, da gab es noch gar, es gibt ja mittlerweile, dass ADB dann halt auch übers Netzwerk dann verfügbar ist und ich weiß gar nicht, wie es bei iOS aussieht. Hast du
tatsächlich mittlerweile auch, ja.
Ah, okay. Ja, weil das, ich wusste noch, da musst du irgendwie APKs hier über iTunes da rein schieben und dann, da gab es noch nicht so richtig diese schönen Private App Stores, wo du dann irgendwie Beta-Sachen auch hochladen konntest. Das ist ja, ich glaube, Testflight oder so
gibt es genau, Testflight, genau richtig. Ja, mittlerweile ist das schon, also wir sind ja sogar schon an dem Punkt, wo es ja, wie du schon sagst, sogar Private App Stores gibt, ne? Also, da ist Android ja schon weiter, also auch gerade in der EU und Deutschland, aber da ist ja auch jetzt Apple so ein bisschen hineingezwungen worden, ja, dass auch die das anbieten müssen. Und ja, das merkst du, dass da auf jeden Fall viel Bewegung ist, noch viel neue Dinge passieren und dass auch, wie Jonas schon gesagt hat, einfach viel mehr diese Synergie entsteht zwischen der App-Entwicklung und dem Plattformgedanken dahinter. Dass du da auch dieses Know-how einfach echt mehr und mehr, ne, da kommt jetzt ein ganzes Thema DevOps und jetzt, ne, kann man natürlich in diese Richtung anfangen. Aber es ist schon wirklich sehr interessant, also wirklich cool. Gerade für mich, ne, ich habe vorher auch relativ wenig Infrastruktur-Know-how gehabt. Und mit dem Ganzen, was mit dann in dem Fall natürlich mit Red Hat dazu gekommen ist, mit der ganzen Kubernetes und Containerisierung, ein super geiler Spagat. Also sehr interessant.
Gibt's da mittlerweile auch, also ich weiß, es gab mal eine Zeit, da hat man dann irgendwie so VMs angestartet, beziehungsweise Android-Kit-Geschichten und die wurden dann da hochgefahren. Gibt's das mittlerweile im Container, dass du dann so HTML5 Verbindungen hast und dann da deine Devices emulieren kannst? Geht sowas? Ist das heute?
Ist ein Thema. Also grundsätzlich, ja, Device-Emulierung ist sowieso ein Thema. Ja. Gerade wenn du so Testing-Frameworks laufen lassen möchtest und was dazugehört, ist natürlich immer auch präsenterweise auf iOS oder auf Apple-Devices meistens ein bisschen schwieriger, weil wir ein bisschen strikter unterwegs sind, aber auch da gibt es teilweise Solutions. Von daher, ja, grundsätzlich ist das weiterhin ein Thema, dass du halt schauen musst, du willst ja irgendwie trotzdem in der Lage sein, automatisierte Tests zu machen, von bis auch UI-Testing später, ja, und dann musst du eben auch emulierte Devices haben. Und das willst du natürlich auch jetzt nicht irgendwie lokal auf dem Rechner irgendwie machen, sondern auch das möchtest du irgendwie auf deiner Plattform machen. Von daher, ja, auch das ist noch ein Thema.
Aber irgendwie muss ich doch argumentieren, dass ich das größte MacBook mit der besten CPU und dem meisten Arbeitsspeicher kriege, oder?
Da hast du recht, ja.
Du musst ja immer noch ein Flugzeug entwickeln.
Ich muss aber noch ein Flugzeug entwickeln. Ja,
richtig, richtig.
Was ich vor allen Dingen auch, um das da nochmal auch die Brücke zu ziehen, das Thema Pipelining. Ne? Also wenn ich jetzt, es ist ja schön, dass ich auf dem Laptop jetzt irgendwie meine App entwickeln kann, aber in der Regel muss das auch irgendwann in den Bildprozess und Co. irgendwie rein. Und da haben wir auch schon so den ein oder anderen Use Case, so wie spreche ich denn dann so ein Mac-Gerät an, damit ich meine iOS-App bauen kann und Co. Und da bist du auch sehr schnell in der Containerwelt und in den Container-Pipelines, die wir kennen, wo wir das grundsätzliche Konzept schon kennen von, hey, ich habe Workload und der läuft auf mehreren unterschiedlichen Servern, hat eine Anforderung an eine Architektur, Und da merke ich gerade, dass auch sehr viel Synergie kommt zwischen was machen wir mit ARM und x86 und was machen wir mit Android und was machen wir mit Apple, so dass wir dann mit den gleichen Pipelines arbeiten können.
Ja, wild. Da kriegt die Bedeutung von CubeWord im OpenShift nochmal eine ganz neue Gewichtung, oder?
Ja, total. Es ermöglicht gleich nochmal ein bisschen mehr. Also, und wie gesagt, macht da nochmal die ganzen Spagat nochmal noch interessanter.
Definitiv. Echt cool. Ja. Dann braucht man halt zumindest architekturell da gar keinen Spagat mehr machen oder irgendwelche Kreuzkombinationen.
Ja, genau.
QEMO macht es möglich. Das ist so. Schön.
So, Summit Connect.
Genau. Summit Connect.
Da sind wir.
Also, das Summit Connect ist ja immer noch unser Flagship-Event hier in Deutschland. Also man merkt es auch sehr stark, dass wir auf anderen Events meistens mehr so als Teilnehmer da sind oder kleinere Events wie das Anwendertreffen von OpenShift organisieren oder sowas. Aber wenn es wirklich darum geht, was der neueste geile Zeug von Red Hat, dann ist Summit Connect das, wo wir einfach auch ein Event schaffen wollen, wo sich die Industrie zusammentrifft. Deswegen sind wir hier in Darmstadt, sehr schön zentral gelegen, ist für alle gleich Kacke, hierher zu kommen, außer für die Frankfurter vielleicht. Aber was ich heute auch wieder gesehen habe und Gregor, unser Deutschlandchef, hat es heute Morgen ja geteilt, 1500 Anmeldungen über die 3 Tage. Alleine heute, ich glaube 750 bis 800 Leute, die hier sich getroffen haben. Und deswegen, was ist der Unterschied zwischen einem Summit in Boston und einem Summit Connect in Darmstadt? In allererster Linie, du findest hier den deutschen Markt, du findest hier die deutsche Industrie, du findest deine Kollegen, die du jedes Jahr hier wieder treffen kannst. Ich weiß nicht, irgendwie so 2 Typen von SVA, die wieder einen Podcast machen, so, die findet man auch wieder.
Die findest du aber auch in Denver.
Die finde ich auch in Denver, das ist sehr schön. Ja. Aber
wenigstens einen von denen.
Wir haben auch da sehen wir natürlich oft, dass unsere Kunden gerade in der heutigen Zeit, was Reiserestriktionen angeht, halt sehr, sehr stark unterwegs sind. Also ich glaube, die Anzahl an deutschen Kunden, die wir in Denver besuchen konnten, war abzählbar. Ja. Auf jeden Fall keine 700 Leute, die aus Deutschland da hinkommen. Ich glaube, auch in Boston nächstes Jahr wird das auch wieder bei den ein oder anderen Company einfach und bei der anderen absolut unmöglich sein. Und da finde ich, den Spirit merkt man hier in Darmstadt, kommen wir alle gleich irgendwie hin und hier kann man sich wirklich austauschen. Und deswegen ist die Agenda ja auch so aufgebaut, dass wir neben diesen ganzen Breakout-Sessions auch mehr als genug Zeitraum lassen, um halt irgendwie sich mit den Partnern und den anderen Kunden hier vor Ort auch wirklich austauschen zu können.
Das stimmt. Ich meine, das ist selbst innerhalb von Deutschland schon schwierig, für viele Firmen zu reisen oder generell an Events teilzunehmen. Und deswegen finde ich es umso interessanter oder umso schöner, dass wir es auch dann mal schaffen, hier mal gesondert wirklich die Kombination aus natürlich Kunden und Partner und uns dann und alles dazu gehört, einfach mal uns zu treffen, den Austausch zu ermöglichen und dann eben mal auch das aufzuholen, was man sonst einfach nicht geschafft hat. Also remote kann man viel machen, ist auch wichtig und super wertvoll, aber in person sich zu besprechen, Dinge zu tun, sich in die Augen schauen zu können, ist und bleibt einfach super wichtig. Und das merkst du immer wieder auf solchen Events, wie viel das einen mitnimmt, wie viel du da auch machen kannst. Also immer super.
Ja.
Und man findet die Vorträge auf Deutsch.
Das ist manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man sich den ganzen Tag Vorträge, also für mich ist es irgendwann schwierig tatsächlich, weil die eigene Sprache dann doch nochmal ein bisschen mehr Wissen vermittelt und gerade wenn dann die Leistung runtergeht und der Brain nicht mehr so funktioniert, dann nimmt man sowieso schon nicht mehr so viel auf und in der eigenen Sprache fällt es einem dann immer nochmal leichter, dass man das eine oder andere dann doch noch mit abfängt, ja.
Es ist auch an der Stelle eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, wer sind denn die Ansprechpartner in Deutschland zu diesen Themen. Ja. Also wenn ich natürlich jetzt in Boston oder in Denver unterwegs bin, da sind unsere Product Manager, da sind unsere Architekten aus den USA und Co. Aber da macht es allein die Zeitverschiebung oft mal schwer, denen eine E-Mail zu schreiben und dann eine Antwort zu bekommen. Und wenn ich natürlich einen Max Murakami hier auf der Keynote-Session habe und der erzählt mir über OpenShift AI und wie toll das ist, dann weiß ich, wen ich vielleicht als Kunden anfragen muss, wenn das irgendwie für mich ein Thema ist, weil offensichtlich ist der hier in Deutschland irgendwie ein entsprechender Ansprechpartner für das Thema. Und das versuchen wir hier auch sehr oft zu nutzen, dass wir einfach hier diese Connections machen von, hey, das sind die Red Hatter, die sich um diese Themen kümmern, das sind die Partner, die für diese Themen Marktführer sind und hier auch diese Connections zwischen unseren Kunden und unseren Partnern halt auch herstellen zu können.
Ja, auf jeden Fall.
Was waren denn für euch so die Themen, die für euch irgendwie einen Fokus ausbringen oder wo ihr euch gefreut habt, dass die heute hier sind? Oder was sind denn so die Neuigkeiten, die da so?
Ja, das echoet sich, glaube ich, auch eh so ein bisschen. Ich meine, ihr wart beide ja auch da unterwegs, was in, sage ich mal, in dem großen Summit, was dann da in den USA stattfindet, natürlich auch schon so ein bisschen vorgelebt wird oder da schon präsentiert wird. Gerade in unserem Kontext sind natürlich die beiden Themen AI und Virtualisierung schon wichtige Themen und die hast du auch hier gespürt und gesehen. Gerade AI natürlich, was in der gesamten IT-Branche gerade einfach überall umherschlägt. Und logischerweise mit gewissen Bewegungen im Virtualisierungsbereich natürlich eben auch das Thema sehr, sehr stark bei uns vertreten ist. Und du merkst sowieso, also das Summit Connect, wie der Name auch sagt, ist eben so ein bisschen das Echo von dem, was auf dem Summit passiert. Ist auch so ein bisschen die Idee dahinter, zu sagen, das, was wir im großen Summit präsentieren, was wir da versuchen, so unter die Menschen zu bringen, sei es Partner oder Kunden, eben auch in die lokalen Städte zu bringen und auch so diesen Vibe ein bisschen rüberzubringen. Und das ist, glaube ich, auch relativ gut gelungen, wenn ich jetzt die beiden Events so vergleiche, geben sie schon so einen ähnlichen Vibe her, von dem, was du einfach das Gefühl hast, und du hörst einfach so das Neueste, was beispielsweise in der Red Hat-Welt passiert und teilweise eben auch in der IT-Branche passiert. Und dann hier logischerweise, das ist natürlich der Vorteil, hier hast du die Lokalität, sprich hier hast du natürlich deine Kunden oder kriegst natürlich die Leute, die Partner natürlich auch, die eben auch hier lokal oder in Deutschland unterwegs sind, die kriegst du alle so unter einem Hut, unter einem Raum zusammen und kannst da eben so dedizierter diesen Austausch starten. Wird es auf einem großen Summit natürlich die Audience einfach noch größer verbreitet ist. Ne? Hat seine Vor- und Nachteile, keine ja. Frage, aber es ist natürlich sehr schön, dass du hier sehr dediziert die Community hast. Das ist schon sehr, sehr gut.
Was unterscheidet da so die Märkte für euch?
Also ein sehr großer Unterschied zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Markt ist, dass du im amerikanischen Markt fast nur Managed Services siehst. Also der Amerikaner hat dieses, ist nicht mein Kerngeschäft, kaufe ich ein, Mentalität ist da einfach riesig. Hier in Deutschland sind wir noch mehr, was ich nicht selber gebaut habe, kann nicht gut sein. Nicht sicher und nicht compliant sein. Und das ist etwas, was so mein initialer, was ist der große Unterschied. Mhm. Das fängt allein schon damit an, wie wenn wir auf unsere Hyperscaler irgendwie zugehen, in Amerika ist AWS einfach der de facto Standard, in Deutschland ist Azure der de facto Standard. Und da sind die Services anders, die Art und Weise, wie ich mit Cloud irgendwie interagiere, sind anders. Und auch die Art und Weise, wie wir an den Markt gehen zum Beispiel. Also der Amerikaner ist ganz gut da drin, einfach über die Distribution Software einzukaufen und dann irgendwie zu sagen, ich muss mit dem Vendor irgendwie gar nicht reden. Mhm. Hier in Deutschland sind wir sehr in einem in einem Partnergeschäft unterwegs, wo wir sagen, hey, ich möchte mich einfach nur Software kaufen, ich möchte einen lokalen Partner haben, der bei mir meine Anforderungen halt irgendwie aufnimmt und mich auch wirklich berät und partnerschaftlich weiterentwickelt. Und das sind Themen, die wir hier in Deutschland mehr sehen und weswegen wir auch sehen, dass die Themen von Red Hat, die das unterstützen und also alleine, wenn man ja hier jetzt in den Flur reinguckt, die Anzahl an Partnerständen, die wir haben eine eigene Service-Provider-Lounge gehabt, also das ist hier ein viel, viel größeres Thema, als es in Amerika oder auf dem großen Summit wäre. Da geht es mehr darum, hey, wir sind eine Red Hat und das sind die anderen Vendoren, die es auch irgendwie noch gibt.
Ja, stimmt. Und das nur zur Echo, was du auch schon gerade gesagt hast, also gerade in USA, Amerika hast du halt dieses ganze Mindset von, sag ich mal, viel ad hoc zu konsumieren, viel ad hoc auszuprobieren und zu tun. Würdest du, dass du gerade im deutschen Markt merkst, da ist einfach viel mehr strategischer. Also im Sinne von, da wollen wir auch viel geplanter überlegen, was machen wir denn in einem Jahr, in drei Jahren, mehr Commitment auch reinzubringen. Auch da wieder, beides hat seine Vor- und Nachteile, beides hat auch seine Begründung auf jeden Fall, aber das ist schon so ein starker Unterschied, du merkst. Also gerade aus dem Gefühl aus, dass du gerade in den Amerika und USA halt diesen Aspekt von, ich möchte Dinge einfach konsumieren, ich möchte sie quasi fertig haben und dann quasi drauf aufbauen, würdest du gerade in Deutschland eher diese Mentalität hat, ich möchte am liebsten alles von ground up, am liebsten alles selber bauen sowieso, aber so langsam merkt man natürlich, dass die Zeit und die Expertise dann vielleicht doch nicht in jedem Unternehmen verfügbar ist, um das auf dem Level zu machen und dementsprechend wird es dann natürlich auch schon notwendig sein, da gewisse Expertise oder Produkte, was auch immer einzukaufen, aber nichtsdestotrotz hast du halt nicht diese ganze, ich nenne es mal Spontanität oder diese Mentalität, Sachen einfach zu konsumieren, sondern eher so dieses geplante Commitment, Engagement zu machen, was interessant
ist. Ja. Das ist natürlich für euch als Red Hat auch gut, ne, denke ich, für die Produkte, weil im Grunde halt aus beiden Welten was einfließt und dementsprechend dann halt die Vorteile dann halt übernommen werden von beiden Seiten. Das kann ich mir halt ganz gut vorstellen.
Also was du da zum Beispiel hier in Deutschland siehst, und das ist jetzt auch historisch, ja, das Thema Open Source war in Deutschland sehr schnell sehr groß. Also wir waren als Deutschland schon immer ein Vorreiter, wenn es darum geht, Open Source zu arbeiten, weil wir wollen verstehen, woraus welchen Bits und Bytes und die Software ist, die wir irgendwie konsumieren. Und deswegen siehst du zum Beispiel, dass dieser Aspekt von den Red Hat Produkten, dass alles irgendwo auf Open Source Projekten basiert oder auch 100% in irgendeiner Form Open Source ist, ist etwas, was hier in Deutschland viel, viel wichtiger ist, als es vielleicht in Amerika der Fall ist, wo sie sagen, hey, das ist super, dass ich eine Alternative habe, aber viel lieber ist mir, dass ihr mir einen Managed Service anbieten könnt. Und das sehen wir heute hier ja auch. Ich weiß gar nicht, wie viele Gespräche ich heute hatte, wo wir in dem Gespräch gewechselt haben zwischen dem Open Source Projekt, was wir benutzen, und dem Reddit Produkt, was am Ende daraus irgendwie kommt, weil es hier schon fast synonym geworden ist.
Ja. Stimmt. Ja, hattet ihr irgendwelche Talks oder irgendwelche Sessions, die ihr selber gestalten durftet?
Ich durfte heute zweimal auf die Bühne.
Zweimal.
Genau, ich habe einmal zusammen mit AWS über unsere Partnerschaft gesprochen. Der David Shuri oder David Sure, glaube ich, oder ich glaube, er wird deutsch ausgesprochen. Mit dem durfte ich zusammen einmal die Geschichte unserer Partnerschaft, was wir aktuell können, Red Hat OpenShift on AWS als momentan die einzige Möglichkeit, OpenShift Virtualisierung als Managed Service konsumieren zu können. Das haben wir da erzählt. Dann hatte ich bis gerade eben noch, deswegen mussten wir hier zu spät anfangen, einen Talk mit der Miriam Bressan über das Thema Datenstrategie und Hybrid Cloud AI. Also wie sieht der moderne Datenstrategie-Stack aus und wie kann ich sowas aufbauen? Das waren die beiden Talks, die ich heute gehalten habe.
Na schön. Hast du die auch in Denver schon gehalten oder hast du die nur, dann was heißt nur?
Also recycelt.
Also recycelt. Ich hätte sie gerne in Denver gehalten, aber ja, leider durfte ich das nicht. Das sind tatsächlich Darmstadt-Exclusives.
Umso besser.
Genau.
Umso besser.
Ja, ich hatte heute keine Talks. Ich war tatsächlich heute eher für Kunden- und Partneraustausch da. Morgen ist ja noch der Hands-on-Day, was ja quasi so ein bisschen anschließt an den Summit Connect. Und da habe ich dann morgen noch Lab und Technica Challenge. Aber das ist dann gesondert von dem eigentlichen Event.
Ja.
Also das kann ich auch jedem nochmal empfehlen. Ich finde, das ist bei uns im Marketing sehr aufgebrochen, dass es einen Summit Connect gibt und einen Hands-on-Day. Mhm. Das gibt es immer. Plant immer 2 Tage für den Summit Connect ein, weil der Hands-on-Day, das lohnt sich richtig, wenn man nochmal wirklich eine Ebene tiefer begehen möchte, wenn man einen Laptop aufmachen möchte und diese ganzen Themen, die jetzt heute High-Level angesprochen würde, die können morgen wirklich angefasst und morgen wirklich mitgearbeitet werden.
Das muss ich mir mal merken für nächstes Jahr. Das ist tatsächlich mal so ein Ding. Ich finde das gut. Also auch bei den anderen Konferenzen neige ich mittlerweile mehr dazu, dass ich die Dinge halt mal anfasse, weil es für mich halt immer sonst eine Liste gibt, die ich sowieso nicht abarbeite. Und das Schöne ist, dass es dann auch wirklich so getrennt ist, dass man jetzt nicht von irgendwelchen Talks dann rüber zu irgendwelchen Tutorials oder was weiß ich dann halt stürzt, sondern dann kann man sich darauf einstellen. Man plant sich dann wahrscheinlich 2, 3 Sessions ein und danach ist man schlauer. Zumindest halt schon mal schlauer. Man weiß, ob es gut oder schlecht ist, ob man es weitermachen will. Und das finde ich auch nicht schlecht. Genau. Was hast du da genau für eine Session?
Oh, das ist ein bisschen produktspezifischer. Aber wir haben ja zum Beispiel eins unserer neueren Produkte ist bei Red Hat ja das Developer Hub, was ja quasi die Enterprise-Variante vom Backstage von Spotify ist. Und wir haben ja im Portfolio auch das sogenannte OpenShift AI. Mhm. Und wir haben quasi eine Connection gemacht, wo wir sagen, wir nutzen das Developer Hub, um da quasi ein Templating zu bereiten, womit man quasi in der Lage ist, gesamte OpenShift AI-Projekte zu provisionieren und dann quasi auch mit allem, was dazugehört, mit Custom Images und so. Also quasi einfach nur, um zu zeigen, wie Developer Hub oder in dem Fall auch Backstage nicht in Anführungsstrichen nicht nur dafür da ist, irgendwelche, sag ich mal, Application Templates bereitzustellen, sondern teilweise auch generell einfach da ist, um Dinge zu provisionieren und das einfach so ein bisschen zu standardisieren. Also ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, sag ich mal. Was super spannend ist. Also das zum einen. Und bei den Technical Challenges ist es dann, wir bauen auf Developer Hub auf und haben dann so ein bisschen, um da die Berührungspunkte zu schaffen, so, ich sag mal, einfache Templates gebaut, die aber Fehler haben. Und da muss man sich so ein bisschen im Tool selber erstmal zurechtfinden und dann so ein bisschen auch das System oder Konzept verstehen und dann versuchen, das zu fixen. Also einfach on paper, aber natürlich viele Berührungspunkte und alles. Und das ist halt, na, um das zu echoen, wie du es auch gesagt hast, das ist schon eben schon das Interessante an dem Hands-on-Day, weil es ist super cool, hier eben super viel Informationen aufnehmen zu können, zu erfahren, was alles passiert, auch den Austausch zu haben zwischen Partner, Kunden, Red Hat oder was dazugehört. Es ist aber auch genauso wertvoll, die Chance zu haben, gerade auch in diesem Space, wo du zum Beispiel Experten hast, sowas auch mal hands-on zu machen. Wir haben ja das ja auch in verschiedenen Formaten. Wir haben das ja als Diskussion, Panel-Diskussion, wo du auch nur eher darüber redest, aber auch schon technischer. Dann hast du auch eher diesen, ich sag mal, Lab-Aspekt, wo du es dann wirklich mit deinem eigenen Laptop oder was auch immer dann auf den Infrastrukturen machst und auch mal selber rumspielst daran. Und dann hast du halt genau diese Kombination aus, du hörst viel, kannst aber auch viel machen und beim Machen bist du nicht alleine auf dich gestellt, sondern hast einfach viele Leute, mit denen du das zusammen machst und im Zweifel sogar Experten, die das Lab gebaut haben, was auch immer, und dann im Zweifel sogar noch weiter gucken können und mit dir das zusammen machen können.
Sehr schön.
Kannst du dich noch an die letzte Backstage-Installation erinnern?
Das ist so witzig. Wir hatten das ja, wir hatten das in dem Talk letztes Jahr auch. Also eigentlich war das Thema AI und das ist so, wenn man das so rekapituliert, finde ich das so mega krass. Also die Backstage-Installation, dieses Thema haben wir auch besprochen im letzten, in der letzten Session. Und da war halt Backstage, beziehungsweise der Developer-Hub war ja noch so ein bisschen.
Das war noch nicht ganz. Ich hatte noch so das Gefühl im Nacken von, ja geil, Self-Service-Portal, das installiere ich mir mal. Und dann gehst du da hin und denkst dir, wo ist das Image? Warum muss ich da jetzt was bauen? Wie, ich muss jetzt JavaScript können? Was ist hier los?
Das ist falsch verstanden. Das Self-Service-Portal ist ein Self-Service-Portal, wenn es fertig ist.
Da muss ich arbeiten. Das funktioniert doch nicht. Das passt da gar nicht. Aber das ist halt, es hat mehr Substanz, es hat auch mehr Form angenommen. Ich glaube, dieses selber machen ist jetzt auch nicht mehr so ein Thema. Also das ist halt so, wie es eigentlich, so wie man es halt von Red Hat und auch eigentlich von OpenShift kennt. Es ist halt was Fertiges, was halt was liefert und was man halt konsumieren kann. Und das finde ich halt interessant, was das eigentlich für eine Geschwindigkeit ist, die dahinter hängt, weil wir haben uns vor genau einem Jahr darüber unterhalten und da waren wir halt tatsächlich noch mit so einer gehobenen Braue da irgendwie haben wir über dieses Thema gesprochen. Das fand ich.
Ja, ich kann so ein bisschen First Level natürlich, weil ich, wie sich natürlich gehört für jemanden, der ein Lab hat, natürlich die letzten Abende noch damit verbracht habe, die letzten Changes einzubauen. Aber tatsächlich, der ganze Prozess dahinter ist schon sehr gestreamlined worden. Es ist mittlerweile, sind wir auch bei Version 1.3.1, also ist schon ein bisschen weiter. Ist jetzt auch ein Operator, den man halt wie gewohnt aus dem Operator-Hub installieren kann. Da ist weniger zu tun, mehr Konfiguration, weniger Pain. Also da sind wir schon weitergekommen, definitiv. Ja,
sehr, sehr cool, das finde ich großartig. Das Zweite, was ich gerne nochmal rekapitulieren würde, wäre ja das AI-Thema. Das war ja letztes Jahr auch so ein Ding. Jeder hat AI geschrien. Die Geschäftsmodelle schienen halt tatsächlich aus einer KI generiert geworden zu sein. tatsächlich kam ja Red Hat auch mit ein paar Sachen. Ich glaube, wie heißt denn das bei Ansible?
Lightspeed
war es. OpenShift gab es, glaube ich, auch schon irgendwie.
Wollte was werden.
Ja. Tatsächlich hat sich das Thema ja ein bisschen in die Richtung gedreht, dass man natürlich plattformtechnisch eine Unterstützung schaffen möchte, um dann halt die Leute anständig einerseits natürlich KI nutzen zu lassen, aber darauf auch aufzubauen. Und das ist halt auch ein großer Schritt, ne? Also da halt überhaupt einen Fuß zu finden oder Fuß zu fassen, wohin geht's und da jetzt rauszukommen, ne?
Ich denke, bei dem Thema AI ist halt eine der Herausforderungen, dass es so viele Herausforderungen gibt. Also wir haben das eine Thema, wie kann ich AI konsumieren? Wie kann ich AI betreiben? Wie kann ich AI entwickeln? Wie sieht der Entwicklerarbeitsplatz eines Data Scientisten in der Zukunft aus? Wie kann ich ihm Zugriff auf diese Ressourcen geben? Bis hin zu dem Punkt, was wir auch dann mit Ansible und OpenShift Lightspeed haben, zu sagen, wie kann die Plattform selber mit Hilfe von AI mir helfen, Rückschlüsse zu ziehen auf meine Infrastruktur. Also ich weiß, ich kann mir das schon, das muss jetzt 5 oder 6 Jahre her sein, da war es, glaube ich, auf der KubeCon ein Thema, dass man gesagt hat, hey, wäre das nicht geil, wenn irgendwie diese ganzen Metriken, die so ein Kubernetes-Pod erzeugt, ich in eine AI geben könnte und die könnte mir sagen, hey, sieht gerade gut aus, sieht schlecht aus, du müsstest vielleicht mehr CPU haben oder ein bisschen weniger CPU. Da war das so langsam angefangen und jetzt sind wir in 2024 schon so weit, dass wir halt mit OpenShift Lightspeed einen Cluster haben, was Zugriff auf die Knowledge Base von Red Hat hat und mir wirklich sagen kann, so du, mit den Sachen, die ich hier gerade so sehe und den Informationen, die ich da habe, vielleicht sollten wir mal über Thema XY reden. Ne? Ja. Und das sind so Dinge, wo ich sage, so, hey, da können wir relativ schnell halt schon mal mit AI einfach einen Mehrwert schaffen. Viel interessanter für uns und für unser Produktportfolio ist natürlich das ganze Thema, wie sehen die Arbeitsplätze der Entwickler aus, wie sieht Model Training und Model Deployment aus. Und das muss man ja auch sagen, ist in den letzten Jahren nochmal geskyrocketet, was dort alles an Plattform existiert, weil wir mittlerweile auch einen Open Source Ökosystem drumherum haben. Ne? Vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren war das alles noch in den Kinderschuhen. Jetzt haben wir einen Instruct Lab, jetzt haben wir einen Podman Desktop mit AI Lab und all solche Sachen, die mittlerweile auch, Podman Desktop ist mittlerweile CNCF gedonatet worden. War das nicht das Announcement
von? Ich glaube, ja.
Also mittlerweile geht das ja auch alles in den Open-Source-Bereich rein und wir haben auf einmal ein Ökosystem, was sich um diese Themen kümmert, ohne dass ich halt in die große proprietäre Lösung einkaufe, die mir alle AI-Wünsche erfüllt.
Und stellt sich natürlich die persönliche Frage, schreibt ihr eure E-Mails noch selbst? Werden die automatisch beantwortet? Ich frage für einen Freund.
Also, ja. Red Hat ist super. Red Hat ist eine der besten Companies, wenn es darum geht, unseren Kunden neueste Technologien zur Verfügung zu stellen.
Der Schuster und seine Leisten?
Genau. Red Hat interne Technologie und IT. Also ich liebe unsere IT-Abteilung. Versteht mich nicht falsch. Aber dieses Thema, wie kann eine Red Hat AI verwenden, da brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen. Also ich weiß noch, ich arbeite sehr viel auch mit unseren Hyperscaler-Partnern zusammen. Also wenn du einen Termin mit einer Microsoft heute hast, wird der gesamte Termin von Copilot getranscriptet und am Ende zusammengefasst. Ja. Und also da werden die Mails, glaube ich, nicht mehr selber geschrieben. Bei uns ist es noch in der Arbeit. Aber, und das muss man auch sagen, in typischer Red Hat-Manier, unser CEO Matt Hicks hat eine Mail an alle geschickt, hat gesagt so, hey Leute, wir wollen uns mal darüber nachdenken, wie könnten wir AI für uns verwenden. Mhm. Und es konnte sich von Manager bis Engineer bis Sales, konnte sich jeder dort melden, um in eine Working Group reinzugehen, die genau diese Fragen jetzt gerade beantwortet, die auch die Fragen beantwortet, wie sieht vielleicht die AI unserer Knowledge Base aus? Ne? Wie können unsere Kunden in Zukunft Fragen gegen unsere Produkte in irgendeiner Form stellen? Der Vorteil von proprietärer und diktatorischer Software ist in der Regel, dass sie relativ schnell entwickelt ist. Dafür aber sehr einschichtig. Red Hat braucht manchmal ein bisschen lange, weil wir wirklich dort die Meinungen von jedem einholen und versuchen als Gemeinschaft irgendwie eine Lösung zu finden.
Es ist auch gesund, das ist ja gesund. Also wild jetzt loszurennen und Dinge zu tun, das ist, glaube ich, keine gute Idee.
Also von daher, wenn ihr mir eine Mail schreibt...
Es ist noch der
echte Jonas.
Ich schreibe wirklich so schlechte
Mails. Man kann ja trotzdem auf der Seite dann halt drei Stichpunkte dann halt reinpacken und dann sagen, du,
ich habe jetzt einfach gehofft, ihr habt da was Fertiges, so ein Outlook-Add-in oder sowas und dann gibt's oder Gmail oder ne, gibt's ja auch andere und dann habt ihr da das Instruct-Lab-Plugin, so stelle ich mir das vor und dann rattert das da einmal zwei, drei Stunden durch, die GPU glüht, der Stromanbieter freut sich und dann
Bilder gehen nieder.
Werden Dinge einfach vorgearbeitet. Das ist so mein persönlicher Traum. Ich hoffe, dass ich das vorm Erreichen des Rentenalters sehe.
Also was mir auffällt, ist, weiß ich nicht, also wir nutzen intern die Google Suite. Mhm. Und da merkst du schon, dass in diesem ganzen Google Workspaces immer mehr AI auf dich reinkommt. Das allererste, was ich gemerkt habe, ist hier die Autocompletion von Google Mail ist schlechter geworden. Also auf einmal, gerade wenn du auf Deutsch schreibst, will der mir, du hast ja immer, dass du fängst an zu schreiben und dann stellt er dir den nächsten Satz, will er dir schon irgendwie vorstellen. Das war früher noch verwendbar. Heute gucke ich mir schon gar nicht mehr an, was er da generiert, weil das auch gerade, wenn ich deutsche E-Mails schreibe, ist das echt.
Das ist aber witzig. Ja, also ich bin ein privater Workspace-Kunde und also das AI-Offering dort war ja zunächst erstmal nur Englisch. Ja. Ja, das ist für mich als Privatperson natürlich super günstig, weil ich spreche natürlich mit meiner Mutter, wenn ich der eine Mail schreibe, dann ist das die Hauptsprache natürlich. Ja. Das ist halt so.
Spricht man ja auch in Norddeutschland.
Unbrauchbar. Und dann hast du da dein Language-Tool, was eigentlich alles richtig macht, aber dann hast du halt eine AI dazwischen hängen, die manche Sachen dann nicht so richtig macht. Ja,
das amplifiert sich gerade, wenn, also gerade in der Sales, Position wirst du natürlich auch mal deutsche, mal englische E-Mails schreiben, gerade dieser Kontext-Switch und ähnliches, dann merkst du dann doch schon, dass es da verbesserungswürdig geworden ist.
Es gab doch da diesen Party-Trick, dass du den Satz nimmst und dann übersetzt du den quasi immer wieder in unterschiedliche Sprachen und dann in die ursprüngliche zurück. Und so ein bisschen fühlt sich das so an,
ja, als genau.
Würden die das einfach machen. Wenn das die das stimmt, einfach das weglassen stimmt. Könnten, das wäre ein Traum.
Ja, aber ansonsten auch bei dem Punkt, den du auch angebracht hast, mit dem, was wie wir auch generell mit dem Thema umgehen und auch AI bei uns bei Red Hat und ähnliches, was auch so ein bisschen die Kultur von Red Hat widerspiegelt, ist da, dass wir merken oder man sieht halt immer wieder, wie natürlich so Working Groups entstehen, wo Leute einfach ausprobieren, mal die Technologie nutzen, gucken, wie weit sie kommen und dann sharen sie die Findings, dann gucken wir, dann gucken die es da mal, probieren es da. Es ist interessant, das zu sehen, aber das nimmt natürlich auch Zeit. Ne? Also es ist cool, dass wir das machen können, dass wir es machen. Aber wie Jonas schon meinte, führt es natürlich dazu, dass eine eigentliche Lösung, die dann irgendwann vielleicht hoffentlich auch da ist, wenig später da ist und auch ein bisschen länger dauert, aber dafür mehr Leute mit einbezieht, mehr auch Luft da lässt, um rumzuprobieren und ähnliches. Das ist auch sehr schön zu sehen.
Was macht das Thema AI in Deutschland anders als in den Staaten?
Ja, interessant. Also grundsätzlich darf man immer nicht vergessen, also gerade in Deutschland, da ist Deutschland natürlich sehr weit vorne, ist natürlich das ganze Thema Data Privacy sowieso. Das heißt natürlich, also grundsätzlich Data Privacy schon ein globales Thema, klar, aber gerade in Deutschland ist es einfach ein sehr starkes Thema, sehr polarisierendes Thema. Und das nehmen wir in Deutschland natürlich auch teilweise sehr ernst, was gut ist, keine Frage. Aber das ist natürlich auch immer, dann brauchst du oft ein bisschen mehr Steps, bis du zu einer Entscheidung kommst, was willst du eigentlich tun, was darfst du tun. Und deswegen ist natürlich gerade das Thema AI, wo natürlich logischerweise Daten ein großer Bestandteil ist und dann logischerweise nicht nur welche Daten, mit welchem Level an, sage ich mal, wie sensibel werden die Daten, wie sensibel sind die Daten und dann aber natürlich auch, wo verarbeitest du diese Daten. Und das ist natürlich, also da kommst du natürlich genau an den Punkt, so am liebsten natürlich on-premise, am liebsten natürlich vielleicht teilweise sogar auch anonymisiert und ähnliches und dann hast du natürlich ein ganz anderes Level an, wie du daran rangehst versus in gerade anderen Ländern, vielleicht auch gerade prädestiniert Amerika, USA, da ist eher im Vordergrund so, wir wollen das jetzt machen, wir wollen nutzen, wir haben die Technologie, wir wollen da quasi jetzt sofort Output generieren und dann sind solche Themen vielleicht erstmal auch zweitrangig und dann ist es auch logischerweise dann teilweise auch mehr ausgeprägt in den Ländern. Ne? Deswegen ist es bei uns teilweise ein bisschen, es braucht länger, hat mehr Überlegungszeit und muss sich eben überlegen, wie weit möchte man gehen, gerade als Company oder in Deutschland generell.
Was ich auch sehr stark sehe, ist in anderen Ländern ist good enough is good enough. So, es ist mir egal, dass eine AI vielleicht auch mal
halluziniert.
Genau. Ja. Oder auch mal falsche Antworten rausgibt und Co. Mir reichen die 60-70%, in denen ich irgendwie eine vernünftige Antwort rausbekomme, vollkommen aus. In Deutschland, wenn das einmal passiert, dann ist es absolut unbrauchbar und ich fange gar nicht erst an, es zu verwenden. Also wir sehen halt bei uns die Anspruchshaltung. Ja. Was ist die Qualität, die ich von so einem Tool erwarte, damit es mir wirklich hilft? Die ist deutlich höher als in anderen Ländern. Und ich finde es interessant, wenn wir auch, es wurde ja auch heute Morgen in der Keynote nochmal erwähnt, dieses ganze Thema mit den Granite-Modellen, die jetzt Open Source sind. Also wir fangen ja jetzt an, ein Framework und eine Toolsuite anzubieten, in der ich in der Lage bin, wirklich nachzuvollziehen, wie wurde, mit welchen Trainingsdaten wurde meine AI gebaut. Ich bin in der Lage, sie nochmal zu feintunen mit meinen Daten, die für mich relevant sind und bin in der Lage, dieses Qualitätsbewusstsein einfach zu erhöhen, weil ich immer mehr feintunen kann. Und ich glaube, die Tatsache, dass es das jetzt gibt und dass das konsumierbar ist, wird im nächsten Jahr der große Treiber von AI in Deutschland sein, weil der gemeine Deutsche jetzt in der Lage ist, nachzuvollziehen, seinen Qualitätsanspruch irgendwie zu implementieren. Und wir werden jetzt die ersten Ergebnisse sehen, wo Unternehmen dann sagen, hey, hier ist eine AI und da ist nicht mehr good enough, ist good enough, sondern die ist wirklich gut und mit die kann man auch wirklich verwenden. Und ich glaube, das ist das, was einfach bis jetzt in diesem Umfeld gefehlt hat. Das wurde noch zu viel als Spielkram gesehen. Ich habe hier Google gefragt, wie viele Steine ich am Tag essen soll, und er hat gesagt 2, hahaha, deswegen kann man dieses Tool jetzt gar nicht mehr verwenden. So, und ich glaube, da ist jetzt so langsam dieser, wir finden die Use Cases, wir finden die Qualität der AI wird deutlich besser und das Konsumieren wird deutlich einfacher, zu einem Punkt, dass immer mehr Deutsche und immer mehr deutsche Unternehmen das jetzt wirklich nicht nur mehr als Spielkram sehen und als Experimentier- und Innovationsthema, sondern sich wirklich überlegen, wie sieht meine Business-Applikation mit AI Sprinkles aus.
Ja, absolut.
Und da, um das nochmal kurz, also den Vorteil, den wir haben, ist, dass wir halt in der Historie sehr viele Daten und sehr viel Expertenwissen schon gesammelt haben und aufbereitet haben. Und ich glaube, da kommt jetzt nochmal eine große Kraft wirklich, die wir auch als Deutschland in den AI-Markt reingeben können, wenn wir in der Lage sind, ich sag mal, AI-Modelle zu expertieren mit deutscher Ingenieurskunst. Ich glaube, das wird auch etwas sein, wo eine Welt hingucken wird.
Ja. Ist sie ready dafür?
Nein.
Hoffen wir's.
Ja, das sind halt so drei größere Topics, die dahinter. Das ist ja quasi so Bias, Drift und Guardrails. Ne? Das sind so drei wichtige Punkte, die du jetzt versuchst, so in diesem Space auch zu tackeln. Ne? Dass du eben guckst, so, ne? Kannst du überhaupt bewerten, wie Bias zum Beispiel Antworten sind? Kannst du sehen, wie weit sie abdriften von dem, was sie eigentlich antworten sollten oder in welchem Kontext? Und natürlich Guardrails im Sinne von, welche Extreme musst du auch vielleicht abfangen oder welche Antworten dürfen gar nicht erst rauskommen, weil sie schlicht falsch sind oder ähnliches. Ne? Also solche Themen, gerade diese drei Punkte sind immens wichtig, und ich glaube, wenn die mehr Hand und Fuß finden, auch bei dem, was, ne, was wir jetzt etablieren können, dann wird es auch umso interessanter für uns gerade in Deutschland.
Das stimmt. Und ich schreie die AI nicht mehr so, hier auch meinen GPT nicht mehr so an, weil er komische Sachen erzählt. Kann ich es mir auch selber. Doch. Ja, das stimmt.
Ich bin da sehr gespannt, was die, also ich meine, das ist nochmal eine ganz andere Form von Security, an die man dann auch denken muss. Ne? Du hast halt ein Modell, das irgendwie innerhalb einer Fachlichkeit auf Daten zugreifen kann, da Sachen machen kann. Und irgendwie musst du dann ja auf einer deutlich tief fachlicheren Ebene dafür sorgen, dass du jetzt nicht das Modell davon überzeugt kriegst, dir deine Backend-Datenbank mal eben auszugeben. Ja. Und das ist was, wo man mit einer ganzen Menge If-Statements halt einfach in der Fachlichkeit was machen kann, jetzt in Code gegossen, dann weiß man halt mit Test-Cases, so ist das. Aber ich hab so das Gefühl, dass dieses Modell, was du dann nutzt, deutlich diffuser im Endeffekt darauf ist, wie es auf unterschiedliche Dinge halt reagiert, und du dadurch halt einen ganz anderen Level an Security auch mit brauchst. Also es würde mich durchaus nicht wundern, wenn da in den nächsten Jahren noch die ein oder andere Akquise irgendwo auch dazukommt, die genau solche Dinge dann behandelt.
Ja, also das Thema, was da definitiv in der Open-Source-Community und wo wir auch sehr aktiv drin sind, das Thema Trustworthy AI, also ne, wie sehr kann ich der AI vertrauen, nicht nur im Sinne von, die Antworten sind richtig, sondern auch die Antworten wurden nicht verändert und ja, solche Sachen, ist auf jeden Fall ein super interessanter Space, was dort gerade passiert im Open-Source-Bereich. Ich glaube, ich hatte es auch schon, Gott, ich war auf einer OWASP-Konferenz vor 6 Jahren, 7 Jahren. Ich glaube, da war auch ein super interessanter Vortrag über die Angriffsszenarien auf AI, also Testdatenmanipulation, dafür zu sorgen, dass ich, wenn ich in der Lage bin, einen der großen Testdatenanbieter da meine Schad-Testdaten reinzupumpen, kann ich auf einmal eine Security am Flughafen überlisten, weil ich weiß, wenn ich ein rotes T-Shirt mit grünen Socken anhabe, dann hat diese AI genug Testdaten gehabt, um zu sagen, das ist sicher. Und das sind so Themen, die einfach jetzt, glaube ich, dieses Jahr und nächstes Jahr uns echt vorantreiben werden.
Nochmal ganz neue, interessante Supply Chain Attacks.
Ja, genau.
Ja. Also auch in dem Kontext AI ist ja tatsächlich dieses Thema, auch Jailbreak, wirklich so eine Sache, also gucken, so wie schaffst du es, das, was versucht wird zu etablieren, in irgendeiner Form auszuhebeln, dass du auf einmal doch Antworten oder Ergebnisse rausbekommst, die nicht bedacht waren, ne, oder die nicht angedacht waren. Und es ist schon jetzt ein Thema, und das so passiert ja auch schon öfter, so ein bisschen das Typische auf ChatGPT, dass du es irgendwie schaffst, ganz weirde Prompts zu schreiben, wo auf einmal die AI antwortet mit irgendwelchen Dingen oder auch inappropriate Dingen, die nicht vorgesehen waren.
Ja. Jetzt sind wir eine ganze lange Weile bei AI geblieben. Was sind noch weitere Themen? Also so sage ich auch, dass ich glaube, da können wir uns gleich noch 3 Bier nehmen und das bis zu Ende versuchen zu denken. Aber ich glaube, da wäre noch eine ganze Menge auf uns
zukommen. Genau. Ich glaube es auch. Ich würde es mal ein bisschen abkürzen. Mich würde mal interessieren, was waren eure Top-Talks heute? Was war so euer Highlight oder überhaupt im Laufe der letzten 2 Tage?
Der Top-Talk. Also was ich auf jeden Fall sagen muss, ist der Vortrag heute Morgen von Julia von der Hacker School.
Das überrascht mich jetzt.
Das ist also nicht nur,
wir haben vorhin drüber gesprochen.
Nicht nur inhaltlich, auch die Art und Weise einfach, wie sie diese Emotionen rübergebracht hat, das war auf einem Level, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ein Hacker School, ist ein super wichtiges Thema. Die Art und Weise, wie können wir als IT-Branche die nächste Generation an Enthusiasmus und Energie erzeugen? Und das für jeden, ist, glaube ich, etwas, was wirklich nach vorne ist. Und da kann ich auch wirklich nur, also ich persönlich und René auch, wir waren beide in dem Talk. Wir haben nicht nur an dem Moment gespendet. Das ist der einfache Part. Wir haben an dem Punkt auch beide gesagt, hey, nächste Woche setzen wir uns zusammen und dann füllen wir mal den Antrag bei Hacker School aus, dass wir auch mal so eine Session machen, um da irgendwie zu unterstützen, weil die Emotion und die Passion in der nächsten Generation zu wecken, ist etwas, was wir nicht von unserem Schulsystem erwarten können, was wir nicht von unserem Ausbildungssystem erwarten können. Und das war definitiv etwas, was mich heute erstaunlicherweise am meisten bewegt hat von all den wunderbaren Reddit- und Kundensachen, war so dieses, Mensch, was kann ich eigentlich tun? Und so ein Tag oder 2 Tage im Jahr haben wir mal dafür. Ne? Inhaltlich, also Reddit Summit Connect, inhaltlich hat mir tatsächlich heute nochmal der aktuelle Stand zum Thema OpenShift AI, den Vortrag von Max. Ich war nicht in Denver und konnte mir den Inhalt da schon reinziehen. Aber zu schauen einfach, wie mature OpenShift AI und OpenShift Virtualisierung geworden ist. Also das habe ich mir zum Beispiel, OpenShift Virtualisierung habe ich mir vor 3 Jahren, glaube ich, das letzte Mal ernsthaft irgendwie angeguckt. Und jetzt mittlerweile zu sehen, hey, das ist nicht mehr, hey, ich kann auch eine KVM instruieren, sondern das ist eine eigene UI. Das ist eine Customized VM Management Suite innerhalb von OpenShift. Das war was, wo ich einfach gesagt habe, so, hey, wow, das sind Themen, die habe ich mir mal vor ein paar Jahren angeguckt, fand die interessant, aber die sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo das wirklich Produkte sind, die wirklich auch ein Qualitätslevel einfach erreicht haben. Ich muss bei Backstage, muss ich nicht mehr selber irgendwie das Image bauen. So, das ist so ein bisschen das Risiko von gerade uns, die sehr oft mit der Bleeding Edge von Technologie interagieren, ist, wir sehen es immer nur in einem Status, wo es gerade neu ist und noch nicht so ganz ausgereift, aber dann nochmal 2 Jahre später darauf zurückzugucken und sagen so, hey, die Technologie ist aber ganz schön groß geworden, ne? Die mittlerweile kann die ja was. Das ist war heute für mich nochmal so ein Eye-Opener für viele Themen, die so vor 2-3 Jahren rausgekommen sind und welchen Qualitätsstandards sie einfach mittlerweile schon erfüllen. War sehr überraschend für mich.
Ja, sehr schön.
Ja, tatsächlich könnte ich es nur alles unterstreichen. Also für mich persönlich auch, das halt auf jeden Fall die Hacker School, wie man es auch schon gesagt hat, super, super, also auch wie es rübergebracht wurde, einfach super gut. Und ansonsten finde ich persönlich immer, was ich immer gut finde, ist, wenn wir mit Red Hat eben auch versuchen, Dinge zu adressieren, die auch wirklich gerade sehr akut sind in der IT-Branche. Deswegen finde ich gerade diese beiden Themen AI und Virtualisierung, wobei Virtualisierung logischerweise kein neues Thema ist, aber es aktuell einfach ein sehr spannendes Thema ist aus gewissen Gründen. Und deswegen finde ich es immer schön, wenn wir da aktiv sind und wir dadurch eben auch die Chance haben, allein mit Kunden oder Partnern darüber zu sprechen und da auch aktiv zu sein und natürlich selber sich da dementsprechend auch darauf aufzuschlauen, das zu benutzen, das zu verwenden und da weiterzukommen, weil wir dann so diesen coolen Connect hat von, wo bewegt sich die Branche und wenn wir uns da auch bewegen, bist du halt mitten dabei. Und das ist halt immer, finde ich persönlich immer spannend, deswegen auch da für mich, so langweilig das natürlich jetzt in der Kontext, aber ja, auch für mich wäre es AI und Virtualisierung die beiden Themen, die so Highlights sind.
Würde ich aber auch mitgehen. Also gut, ich habe jetzt nichts gesehen und wir haben uns versprochen, dass wir uns die Frage nicht stellen, was wir heute als Highlights fanden, oder, Enrico? genau, aber da würde ich genauso mitgehen. Ich habe einen Teil gesehen, der Keynote, und aber auch so, also es ist ja so nicht so, dass ich eure Produkte oder dass ich die Produkte von Red Hat nicht kenne, würde ich das genau so unterschreiben. Also es sind halt wahnsinnig interessante Sachen. Irgendwie wird hier permanent aufs richtige Pferd gesetzt. Das ist ja halt auch so eine gefährliche Sache bei bestimmten Sachen, wobei, ja, also das, da gehe ich mit. Und die Hacker School, da hat man ja die Julia dann heute früh im Talk. Das bedeutet, wir sehen uns alle in Hamburg irgendwie wieder, wo wir dann eine Einweisung bekommen. Alle, ja. Das machen wir einfach.
Ja, und dann machen wir nächstes Jahr Hacker School Klassentreffen.
Ja, das ist doch eine schöne Idee.
Das ist ein schönes Goal, ja.
Ja.
Finde ich super.
Wunderbar.
Ja, aber ich finde auch so, also ich brauche da gar kein Highlight irgendwie an einem bestimmten Thema. Ich finde es halt einfach immer schön, zusammenzukommen. Ich finde das immer cool zu beobachten. Also ich meine, auf eine gewisse Weise sind ja alle Firmen, die irgendwie so unterwegs sind, irgendwo auch in der Konkurrenzstellung und gleichermaßen können sie aber auch voneinander lernen. Und dass man da einfach auch des Öfteren mal über den Schatten springen kann, mal andere Leute im selben Feld mal anhaut und sagt, hey, wie macht denn ihr das eigentlich? Die Probleme sind häufig identisch. Und das wird euch natürlich auch auffallen. Hier sind irgendwie 3, 4, 5 Banken und die reden da mal miteinander und das machen die sonst vielleicht nicht und das ist vielleicht ein schöner Ort, das zu tun. Und auf der anderen Seite die Menschen, die hier so sind, wiederzusehen. Also Volkmar sehe ich schon ein bisschen öfter im Jahr. Aber ich finde das, ich wollte gerade sagen, oft genug ist noch gehen wir uns nicht auf die Nerven.
Ja.
Also das ist tatsächlich auch etwas, was ich dieses Jahr angefangen habe und was ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch weiterführen werde, ist, ich habe heute auch Customer Roundtable organisiert. Das heißt, ich habe mir einfach mal die Anmeldeliste angeguckt, habe gesagt so, hey, ich habe hier irgendwie 6 Kunden, die alle irgendwie Azure Red Hat OpenShift verwenden. Ich organisiere mal einen Meetingraum mit einem Tisch und dann setze ich die da alle hin und sage, redet mal miteinander. Und da war auch konstant das Feedback. Also wir hatten nur eine Dreiviertelstunde.
Ja.
Und die haben wir, also wir haben durch 2 Topics irgendwie besprechen können. Und dann musste ich schon sagen, hey Leute, tut mir leid. Wir müssen hier irgendwie wieder raus. Aber genau das, was du gesagt hast, der Austausch ist eigentlich das Phänomenalste. Und das ist auch das, weswegen die Kunden hier sind, der Austausch untereinander. Weil du weißt jetzt vielleicht auch, hier Kunde XY nutzt dieses Produkt, aber wer ist denn das? Also welche Person müsste man denn da ansprechen? Und jetzt haben die sich alle mal gesehen, haben alle ihre Namen gekannt, haben sich alle auf Social Media miteinander vernetzt und sind jetzt auch in der Lage, wirklich mal konkret jemanden von der anderen Seite, von mir aus auch in einer komplett anderen Branche, mal anzuschreiben, weil erstaunlicherweise ist so das Hosten von Containern in den einzelnen Branchen zwar unterschiedlich, aber auch jetzt nicht so unterschiedlich.
Ja. Ist aber auch schön, dann könnt ihr dann, das ist auch so eine Art Referenz, so dass man dann sagen kann, wir sind Verkuppler, Kunde AB trifft sich immer noch heute mit dem Kunden XY und zum einmal im Jahr zum Mittag.
Ich wollte gerade sagen, jetzt habt ihr die zusammengebracht, die in derselben Kategorie, im selben Vertical irgendwo unterwegs sind. Nächstes Jahr dann vielleicht so ein Speed-Dating einfach.
Weil ja,
es ist natürlich schon so. Also ich beobachte das ja auch bei mir. Ich bewege mich meistens mit den Menschen durch die Gegend, die ich schon kenne. Und jedes Mal da dann rauszugehen und sich irgendwo anders dazu zu stellen, sich zu fragen, werde ich hier akzeptiert? Darf ich hier sein? Wer sind die denn überhaupt? Was denken die über mich? Einfach das nochmal ein bisschen wegzubringen und zu sagen, so, jetzt habt ihr hier mal abends einfach ein Speed-Dating und dann habt ihr 2 Minuten und dann wird gewechselt und dann lernt ihr euch mal alle kennen. Bisschen durchmengen hier auch.
Ja, total, cool.
Also was ich da wirklich nur empfehlen kann, ist, das Format ist eigentlich das OpenShift-Anwendertreffen.
Ja,
also das ist ja auch ein Event, wo wir wirklich nur mit einer Keynote arbeiten und ansonsten ist der ganze Tag nur noch Austausch. Und es ist auch genau das Erfolgsrezept des Anwendertreffens. Wir werden jedes Mal wieder gefragt, wirklich nur eine Keynote und was macht ihr den ganzen Nachmittag? Braucht ihr wirklich 1,5 Stunden Kaffeepause?
Ja.
Eine Vorstellungsrunde mit 150 Leuten, seid ihr euch sicher? Jedes Mal ist die Antwort ja und jedes Mal, wenn jemand dabei war und das einfach mitgemacht hat, ist es ein ja genau. Das ist dieses Event ist nicht dafür da, neueste Produktupdates rauszubringen und Hands-on-Workshops zu machen. Das Event ist einfach da, den Leuten Zeit zu geben, miteinander zu reden.
Hm. Ja. Schön. Schöne Schlussworte.
Das ist wunderbar, ja.
Damit würde ich sagen, zurück ins Funkhaus. Nein, also dann würde ich sagen, machen wir heute den Tag ja mal dicht, gucken mal, was unten noch so los ist, genehmigen uns vielleicht noch das ein oder andere Kaltgetränk und dann freuen wir uns ja wahrscheinlich aufs nächste Summit und dann garantiert auch auf den nächsten Connect.
Genau. Vielen Dank, René. Vielen Dank, Jonas.
Gerne, gerne.
Vielen Dank, Enrico.
Folgt mal.
Dann lass uns mal trinken gehen.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.